Mit Diabetes älter werden, das ist ein Riesenthema. Und es ist mir letztes Mal in der Ordination wieder untergekommen. Menschen mit Diabetes werden alt. Gott sei Dank auch die mit Typ-1-Diabetes. Danke, Insulin. Ja, und damit ergeben sich ganz neue Probleme. Nicht zuletzt deshalb, weil ja alte Menschen so wahnsinnig unterschiedlich sind. Da gibt es diese über 80-Jährigen, die auf der Bühne rumhupfen und Rockmusik machen mit der E-Gitarre oder singen oder mit ihrer Band auf Tournee gehen. Da gibt es die vielen, vielen alten Menschen, die sich um Enkelkinder kümmern, die schöne Reisen machen, die ein neues Hobby sich zulegen, die eigentlich dauernd auf Achse sind und die auch vom Essen her unregelmäßiger leben als vorher im Berufsleben. Dann gibt es ältere Menschen, so um die 80. Die brauchen zu Hause schon Unterstützung, die verlassen kaum mehr die Wohnung. Da wird alles schon sehr, sehr schwierig, auch für die Familie. Und letzten Endes gibt es natürlich die, die im Pflegeheim gelandet sind, die vielleicht schon dement sind und deren voraussichtliche Lebensspanne, die sie noch haben, nicht mehr allzu lang ist. Ganz verschiedene Menschen, ganz verschiedene Probleme. Und um die soll es heute im Podcast gehen. Ja, herzlich willkommen. Ich bin die Susanne Bosanik, Ärztin für Allgemeinmedizin. Und ich sage immer, ich behandle, betreue, begleite Menschen mit Diabetes schon seit über 25 Jahren. Und wenn ich ganz ehrlich bin, es sind schon über 30 Jahre, aber das klingt so nach alt. Und es geht doch heute ums Alter. Also okay. Jetzt, wo ich diese Sendung aufnehme, ich bin 67 und mittendrin im Arbeiten und ich hoffe, dass das noch ganz, ganz lang so bleibt, mit dem Spaß an der Freude, dem Spaß am Internet, der Freude an dem, was ich tue und dem Interesse für alle tollen, neuen Dinge, die jetzt dauernd so entstehen. Aber wir wünschen uns wahrscheinlich alle, flotte und, wie man früher gesagt hat, rüstige Alte zu werden, die oft den Jungen noch was vorhupfen können. Nun, wie schaut es aus, wenn man Diabetes hat? Das eine ist, Menschen werden gesünder älter. Viele Menschen haben als Geschenk viel mehr Lebensjahre, in denen sie fit und gesund sind, aber eben nicht alle. Und gerade im Alter zeigt sich's, wie unglaublich wichtig es ist, individuell, persönlich auf die Menschen einzugehen. Es ist ein riesiger Unterschied, wenn man sich überlegt, was will man noch für eine Patientin, für einen Patienten und was nicht mehr. Die Situation im Pflegeheim, so typischerweise ist, da wird eine Blutabnahme gemacht und huch, der Langzeitwert ist auf 8,2. Hilfe, da muss sofort was passieren und Insulin muss her und dann geht das Chaos los. Insulin wird gespritzt. Manche Ärzte erstellen dann so eine Tabelle, damit das Pflegepersonal bei höheren Zuckerwerten ein bisschen mehr Insulin geben kann. Naja, aber gerade Menschen im Pflegeheim, gerade Menschen in der beginnenden Demenz, die essen oft nicht regelmäßig. Die essen einmal nur die Suppe und einmal gar nichts und einmal nur den Kuchen, je nachdem, wie es ihnen geht, wie müde sie sind und natürlich auch, wie viel Zeit das Personal hat, ihnen zu helfen und sich darum zu kümmern. Und dann passiert's. Dann kann auch einmal ein Unterzucker, eine Hypo entstehen. Das ist sogar ziemlich häufig. Die Hypo ist ein Alarmsignal fürs Pflegepersonal. Die wollen ja, dass es ihren Leuten gut geht und erfahrene Krankenschwestern, die gut ausgebildet sind, die wissen ja auch, dass Unterzuckerungen schädlich fürs Gehirn sind. Also wird gelaufen, Traubenzucker geholt, Dicksaftsüßer geholt, vielleicht ein Fanta, ein Orangensaft und hinterher vielleicht noch ein Stück Mehlspeise. Und was dann passiert, ist, dass die Zuckerwerte enorm hoch ansteigen und vor der nächsten Insulininjektion entsprechend höher sind, vor allem wenn da zweimal am Tag Mischinsulin gegeben wird, vor dem Frühstück, vor dem Abendessen. Dann schaut die dann zuständige Schwester auf den Zuckerwert, sagt, huch, wie hoch, spritzt mehr Insulin und sie wissen schon, was passiert. Es kann ein elendes Auf und Ab entstehen, das den alten Menschen fürchterlich belastet und nebst bei auch das Pflegepersonal und erst recht die Familie. Eine ganz schlechte Situation. Noch schlimmer, wenn jemand zu Hause lebt, alleine ist. Wenn jemand in der Nacht aufwacht und das Gefühl hat, ich habe eine Unterzuckerung, eine Hypo und oje, nichts Süßes am Nachtkästchen zu finden. Und vielleicht ist man ja auch schon ein bisschen verwirrt, zusätzlich natürlich noch durch die Unterzuckerung. Und dann steht man auf und dann wackelt man Richtung Küche. Und Sie wissen ja, im Hypo, da schwitzt man oft an den Händen. Und wer in den Handflächen schwitzt, der schwitzt möglicherweise auch an den Fußsohlen. Aber in der Küche gibt's Fliesenboden. Und immer wieder passiert's, dass dann Menschen stürzen, sich den Oberschenkelhals oder sonst was brechen, und wir wissen alle, was das für eine Katastrophe ist. Dann wird zwar operiert und Krankenhaus, aber meistens ist es ein riesiger Einschnitt und die Lebensqualität ist nie mehr die, die es vorher war. Und oft endet sowas auch damit, dass alte Menschen ins Pflegeheim müssen. Lauter ganz schlimme Situationen, die man unbedingt vermeiden müsste. Soll man jetzt alle älteren Leute auf hohe Zuckerwerte einstellen? Nein, natürlich nicht. Es kommt ganz stark darauf an, wie die Leute beisammen sind, wie fit sie eigentlich sind. Und glücklicherweise bildet sich das jetzt auch schon in den Leitlinien ab. Die Leitlinien der amerikanischen, der deutschen, der österreichischen Diabetesgesellschaft, alle weisen darauf hin, wie wichtig es ist, im Alter individuelle Ziele sich zu überlegen und dann natürlich auch anzustreben. Die Deutsche Diabetesgesellschaft in ihrer Leitlinie teilt die Oldies in 4 Gruppen ein, je nachdem, wie gut die geistig und körperlich beisammen sind. Und für jede dieser 4 Gruppen gibt's ein HbA1c-Ziel. Das sind als erste die, die heißen funktionell unabhängig. Also Menschen, die selbstständig sind, die mobil sind, die eher wenig Begleiterkrankungen haben, ja, die haben Diabetes, aber sonst geht's ihnen gut. Sie kümmern sich um sich selber, sie sind kaum eingeschränkt, sie sind einfach alte Menschen, wo hier und da was wehtut, die aber super gut zurechtkommen. Für die wird empfohlen ein Langzeitwert zwischen 6,5 und 7,5. Die nächste Gruppe sind die, die funktionell leicht abhängig genannt werden. Das sind Leute, die vielleicht schon etwas vergesslich sind, die in der Mobilität eingeschränkt sind, die vielleicht schon einen Stock brauchen oder manchmal einen Rollator, die nicht mehr so viel rausgehen. Also so, wie wir sagen würden, typisch alte Leute. Und da wird als HbA1c-Bereich empfohlen 7-8%. Die dritte Gruppe sind die funktionell stark Abhängigen. Menschen, die schon wirklich viel Hilfe brauchen, die vielleicht schon im Pflegeheim sind oder mit mobilen Diensten zu Hause versorgt werden. Menschen, wo die Demenz schon wirklich stark spürbar ist. Menschen, wo man Unterzuckerungen unbedingt vermeiden will. Und da wird als Ziel ein HbA1c von 8-8,5 angegeben. Und als letzte Gruppe gibt's die Gruppe, die nicht mehr lang zu leben hat. End-of-Life-Phase, also die Phase, die letzte Phase vor dem Lebensende. Zum Beispiel Menschen mit schwerer Demenz, die jetzt schon bettlägerig sind, die immer schwächer werden, wo absehbar ist, dass die große Schwierigkeiten haben, mit einem Infekt überhaupt noch zurechtzukommen. Oder natürlich auch Menschen, die eine schlimme Krankheit haben, wo man weiß, sie werden es nicht mehr lange überleben. Für diese Menschen wollen wir nur, dass der Langzeitwert nicht so hoch ist, dass er Zuckerwerte abbildet, die die Menschen direkt spüren. Wir wollen nicht, dass diese Menschen zusätzlich zu den ganzen Problemen, die sie eh schon haben, auch noch zu hohe Zuckerwerte haben. Und als zu hoch gilt für solche Menschen nur, wenn der Zucker so hoch ist, dass sie durstig werden, unkonzentriert werden, die Demenz schlechter wird, sie vielleicht auch verwirrter werden, viel Durst, viel Harren, das wollen wir nicht. Und das endet meistens, wenn man es ernst nimmt, bei einem Langzeitwert so um die 9 herum. Man kann getrost davon ausgehen, dass HbA1c-Werte über 9% jedenfalls sich körperlich bemerkbar machen, dass man die schon richtig spürt. Ich weiß schon, da gibt's viele Menschen, die sagen, nein, spüre ich gar nicht, das habe ich die ganze Zeit. Aber das ist dann nur deshalb, wenn man sich langsam dran gewöhnt hat. Und gerade diese Menschen merken, wie viel es ihnen besser geht, wenn der Wert tiefer wird. Also, das Ziel fürs HbA1c im Alter muss man sich wirklich für jeden Patienten, für jede Patientin individuell überlegen. Und eigentlich ist das keine Neuigkeit. Das ist ja bei jüngeren Menschen im Grund auch so. Auch bei Menschen unter 70, sage ich einmal, kann es Situationen geben, wo man einen höheren Langzeitwert anstrebt. Menschen mit geistiger Behinderung, Menschen, die schwere andere Krankheiten haben, die viel Cortison brauchen, sehr labiler Diabetes, alle möglichen Situationen kann es geben, wo man sich dafür entscheidet, etwas höhere Langzeitwerte in Kauf zu nehmen. Und das Wichtige dabei ist eben immer, nicht irgendeine Zahl auf einem Papierl, nicht irgendeine Zahl auf einem Laborbefund, sondern dass es älteren Menschen möglichst lang so richtig gut geht und dass sie ihr Leben genießen können, dass sie Freude haben können, Spaß am Leben, je nach ihren Möglichkeiten. Und deshalb finde ich es wirklich gut, dass das jetzt auch offiziell ist, denn es ist gar nicht so selten, dass ich zu so einer Geschichte dazugerufen werde oder dass besorgte Angehörige kommen und bitten, dass ich mich zum Beispiel in ein Pflegeheim einbringe, was immer sehr, sehr schwierig ist, weil dort gibt es ja auch Ärzte, die behandeln, und ist eine schwierige Situation. Jetzt ist es einfach so, dass ich diese offiziellen Empfehlungen aus den großen Leitlinien der wissenschaftlichen Fachgesellschaften ausdrucken kann und die dann auch zu einem Arztbrief dazulegen kann, um zu beweisen, dass ich jetzt nicht nur einfach die Privatärztin bin, die halt nett zu den Leuten ist und die hohe Werte akzeptiert und der hohe Werte vollkommen egal sind, sondern dass ich schon weiß, was ich tue und dass ich mich auf dem gesicherten Boden wissenschaftlicher Evidenz, wissenschaftlicher Erkenntnis bewege. Das ist etwas, was wirklich sehr, sehr wichtig ist für mich in meinem Handeln, und das ist was, was mir natürlich auch weiterhilft, wenn sozusagen auch offiziell die Empfehlung gibt, genau so zu handeln. Natürlich kann es sein, dass ein alter Mensch auch einen sehr guten Langzeitwert hat, vielleicht weil einfach der Diabetes noch nicht so weit fortgeschritten ist. Und wenn gute oder sehr gute Werte HbA1c irgendwo unter 6,5, vielleicht sogar um die 6 herum oder im Normalbereich erreicht werden, nur durch Diät ein bisschen, also gesundes Essen, Bewegung oder durch Medikamente, die jetzt aber keine Unterzuckerungen auslösen, ja, warum denn nicht? Dann darf man sich gerne drüber freuen. Das, was ich gerade gesagt habe über die Empfehlungen für die höheren HbA1c-Werte, das gilt ja ganz besonders für alle, die Insulin spritzen, wo die Gefahr von Unterzuckerungen, von Hypos gegeben ist. Zum Glück, die meisten Tabletten, die wir heute geben, die lösen ja so gut wie keine Unterzuckerungen aus. Da ist man auf der sicheren Seite. Es gibt nur noch eine Gruppe von Medikamenten, die älteste, die wirklich Unterzuckerungen auslösen kann, weil sie die Bauchspeicheldrüse antreibt, dass sie mehr Insulin produziert. Das sind die sogenannten Sulfonylharnstoffe, ein wirklich problematischer Name, den sich niemand merkt. Diese Tabletten sind kleine Tabletten, die oft so unscheinbar ausschauen, und die sind bei uns in Österreich immer weniger gebräuchlich, haben aber durchaus manchmal auch ihren Sinn, gerade auch bei älteren Menschen. In Deutschland werden es noch etwas häufiger gegeben. Wir reden hier vom Gliclazid, das ist sicher das häufigste, hat früher Diamicron geheißen. Wir reden vom Glimepirid, dem ehemaligen Amaryl, eventuell noch vom Gliquidon, dem Glurenorm oder sogar den Glibenclamid, aber das wird wirklich fast nicht mehr gegeben. Das sind Tabletten, die die Bauchspeicheldrüse anregen, mehr Insulin zu produzieren. Und das ist nicht sehr viel was anderes, als Insulin zu spritzen. Da kann es also Unterzuckerungen geben. Warum sage ich dann, dass diese Tabletten hilfreich sein können? Naja, es kann ja sein, dass man auch bei einem alten Menschen mit allen anderen Medikamenten nicht mehr hinkommt, die Zuckerwerte nicht mehr in den Zielbereich bringen kann, auch nicht, wenn dieses Ziel vielleicht schon bei 7,5 oder 8% liegt. Es geht einfach nicht, weil die Drüse zu schwach ist, nicht genug Insulin produziert. Dann kann es eine Zeit lang durchaus Sinn machen, auch diese Sulfonylharnstoffe zu geben, vorsichtig und nicht allzu hoch dosiert. Ja, natürlich ist damit das Risiko von Unterzuckerungen gegeben, aber in der Situation wäre ja die Alternative, Insulin zu spritzen, und da hat man genauso das Risiko von Unterzuckerungen. Also das nimmt sich nicht viel, das gleicht sich aus und das ist sehr ähnlich dann. Das müssen nur alle, die um den Patienten herum sind, wissen. Auch wissen, wie wichtig regelmäßiges Essen zum Beispiel ist in der Situation. Da kann es manchmal sein, dass man durch so eine Tablette einem alten Menschen für einige Jahre das Insulinspritzen erspart. Und gerade in Gegenden, wo es schwierig ist mit mobiler Hauskrankenpflege jeden Tag, kann das den Unterschied machen, ob jemand ins Pflegeheim muss oder nicht. Ja, diese Tabletten sind nicht ideal, weiß ich schon. Ich kenne die ganze Kritik daran, aber wenn es wirklich darum geht, ob irgendwo in Österreich, in entlegenen Gebieten, ob jemand ins Spital muss oder nicht, weil zum Beispiel niemand da ist, der Insulin spritzen kann jeden Tag, aber der Mensch vielleicht zu Hause sonst noch zurechtkommt und es reicht, wenn eine Diplom-Krankenschwester einmal die Woche kommt, die Tabletten vorbereitet und dann die Heimhilfen jeden Tag in der Früh halt schauen, dass dieser Mensch seine Tabletten nimmt. Oder eine Nachbarin oder ein Angehöriger. Wenn es das Insulinspritzen nicht und nicht zu organisieren ist, dann können diese Tabletten durchaus auch einmal recht hilfreich sein. Und ich weiß wirklich, wovon ich rede. Ich habe in einer, sage jetzt einmal, Grenzregion von Österreich, wo die Versorgung wirklich nicht so gut ist, wo es nur ein paar völlig überforderte Hausärzte gibt, die riesige Gebiete abdecken müssen und ohnehin untergehen in Arbeit. Da habe ich einmal ein paar Patienten vor ein paar Jahren gehabt und da habe ich erst gesehen, wie anders die Situation am hintersten Land ist, verglichen mit der Großstadt Wien, wo ich gewohnt bin, dass das perfekte Service jederzeit greifbar ist. Perfekte Service, aber zumindest sehr, sehr gute Versorgung mit Dingen wie Hauskrankenpflege. Also auch da können solche Tabletten einmal Sinn machen. Warum ich Ihnen das alles erzähle, ist, um Ihnen zu zeigen, dass es so einfach nicht ist. Einerseits die Überlegung, was passt für diese Patientin, diesen Patienten, was sagen die Leitlinien. Das ist immer wichtig, denn Wissenschaft ist wichtig. Da stehen riesengroße Studien dahinter, Patientengruppen, die so riesig sind, das kann man nicht vergleichen mit der Erfahrung von einem kleinen Hausarzt, einer kleinen Diabetesärztin. Die paar Patienten, die paar hundert, die wir im Laufe unseres Lebens gesehen haben, das ist kein Vergleich mit einer gut strukturierten Studie. Also Wissenschaft hilft. Gerade wenn sie wie in diesem Fall uns auffordert, genau hinzuschauen und individuell zu denken, zu entscheiden, zu handeln, zu empfehlen. Das andere ist eben, es geht mehr, es geht um mehr als nur um eine Tabelle. Es geht um mehr als um irgendwelche empfohlene Zahlen. Es geht zusätzlich noch um die Situation vor Ort und um den einzelnen Menschen. Und genau das, diese Lebensumstände kennenlernen, das ist das, was mir so unglaublich Freude gemacht hat in meinem Beruf und ja noch immer Freude macht. Ich verrate Ihnen jetzt ein Spiel, das ich immer im Auto mit mir selber gespielt habe, wenn ich zu einer Patientin oder zu einem Patienten auf Hausbesuch gefahren bin, zu jemandem, wo ich noch nie zuvor zu Hause war. Das waren ja sehr oft Leute, die ich vorher schon ein paar Mal in meiner Ordination gesehen habe als Patienten. Naja, und dann sind die halt einmal krank und liegen mit hohem Fieber im Bett oder kommen aus einem Spital zurück nach einer orthopädischen Operation, was auch immer. Sie brauchen halt einen Hausbesuch. Und glauben Sie mir, ich mache oder habe Hausbesuche sehr, sehr gern gemacht, aber es ist einfach anstrengend. 10-15 Mal an einem Nachmittag rein ins Auto, raus aus dem Auto, jedes Mal in eine fremde Wohnung, jedes Mal in die Privatsphäre von einem Menschen, meistens geht mir noch dazu ins Schlafzimmer, immer aufpassen, wie tue ich da, wie bin ich vorsichtig, achtsam, wertschätzend, völlig verschiedene Lebenswirklichkeiten, Lebensumstände, es ist herausfordernd, es ist einfach schwierig, es ist wunderschön, es ist spannend, aber ja, man ist nachher schon anständig müde. Und wenn ich das erste Mal zu einer Patientin oder zu einem Patienten gefahren bin, dann habe ich immer daran gedacht, wie war denn die oder der in der Ordination? Wie hat der sich gegeben? Wie hat er gesprochen? Was hat sie angehabt? Was habe ich für einen Eindruck von diesem Menschen? Und wie wird wohl die Wohnung dieses Menschen ausschauen? Und dann habe ich mir das vorgestellt, wirklich im Detail. Welche Möbel, welche Farben, welche Vorhänge, welche Sesseln, wie groß, wie klein, welche Wandfarbe, der Stil der Einrichtung, wirklich ins Detail hinein. Und das ist übrigens eine sehr, sehr gute Übung, dass man selber auf die eigenen Vorurteile draufkommt. Und das war wirklich spannend. Hier, und da bin ich dann in Wohnungen gekommen, wo es exakt gepasst hat. Wo ich fast gelacht zu lachen begonnen habe, weil das Bild mit den röhrenden Hirschen genau dort hing, wo ich es mir vorgestellt habe. Und manchmal bin ich in Wohnungen gekommen, da war alles aber so ganz anders, als ich gedacht habe. Und da habe ich wieder gesehen, wie sehr der erste Eindruck eines Menschen täuschen kann. Und gerade wenn man als Ärztin mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun hat, ist es gut, sowas immer wieder neu zu lernen und immer wieder daran erinnert zu werden durch die Wirklichkeit, dass wir, auch wenn wir glauben, dass wir Menschen unvoreingenommen begegnen, dass wir ja doch gewisse Vorstellungen mit Menschen verbinden, die nur in unserem Kopf existieren und die in der Wirklichkeit ganz anders sein können. Das hat das Kennenlernen von Menschen in ihren Wohnungen noch einmal spannender und interessanter gemacht. Dieses ganz bewusst sich darauf einstellen und dieses kleine Gedankenspiel. Manchmal bin ich dann wirklich beim Wegfahren im Auto gesessen, habe das Auto gestartet und habe leise vor mich hingekichert. Und ich glaube, Sie wissen schon, dass das jetzt nicht ist, um jemanden oder eine Situation auszulachen, sondern dass es einfach die Freude dran ist, verschiedene Leute kennenzulernen, verschiedene Lebenssituationen kennenzulernen und auch den eigenen Vorurteilen auf die Spur zu kommen. Und gerade dieses immer wieder wacher und aufmerksamer werden den eigenen Vorurteilen gegenüber macht einen zu einem besseren Arzt und zu einer besseren Ärztin, weil man immer wieder neu lernt, genau hinzuschauen, genau zuzuhören und nicht anderen Menschen die eigene Meinung überzustülpen oder halt so wenig wie irgendwie möglich. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug in das Leben einer Hausärztin, die ich leider schon lange nicht mehr bin. Aber ich denke unglaublich gern zurück an diese schöne Zeit. Es sind jetzt schon 8 Jahre, dass ich aufgehört habe. Ach je, war eine schöne Zeit, eine tolle Zeit. Und mit diesen etwas wehmütigen Gedanken verabschiede ich mich von Ihnen. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.